Whoa!
Weather velocities.
And make sure you listen to Catch Club.
Let's go. Go. Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuesten Ausgabe vom Independent Circuit. Wir reden heute etwas verspätet, aber es hat jetzt erst dann irgendwie bei uns allen terminisch etwas gepasst. Reden wir über PWA Black Label in a Cage von Anfang März, quasi am Karat-Freitag ging die Show los. Und darüber sprechen wir heute. Und mit wir meine ich natürlich mich und natürlich, mit wem mache ich das sonst zusammen, mit wem denn auch sonst nicht. Kleiner Aufhänger jetzt hier gerade, sorry, dem Sebastian.
Hallo. Ja, bisschen verspätet, weil es jetzt einfach alles sehr, sehr viel war, rund ums Karat und auch die Zeit danach. Weil das Lustige ist, gesehen habe ich die Show tatsächlich an dem Tag, wo sie stattgefunden hat.
Ja, ich auch.
Noch kurz bevor ich losgefahren bin nach Oberhausen.
Ja, ich auch. Also ich habe nur den Main Event dann quasi auf der Zugfahrt nach Oberhausen dann geguckt und den Rest habe ich dann live geguckt. Aber ist auch nicht so schlimm, weil die nächste Show ist halt erst Ende Mai. Das heißt, die ist erst in 2 Monaten. Das heißt, das ist dann auch in Ordnung tatsächlich.
Das stimmt.
Und aufgeschoben ist ja auch nicht aufgehoben. Und jetzt haben wir noch ein bisschen Ruhe, bevor es dann so in knapp 3 Wochen dann mit dem WrestleMania-Wochenende richtig losgeht.
Das ist lustig, dass du das sagst, weil ich habe hier gerade den Zettel neben mir liegen, den ich heute angefertigt habe, was ich denn so gucken möchte.
Ja, sehr gut.
Und ich muss allerdings fairerweise sagen, ein paar Sachen werde ich, also ich sag mal so, es ist immer noch viel, was ich auf dem Zettel habe, aber ich werde auch manche Sachen nicht einfach nur gucken, um sie zu gucken. Ich gucke in deine Richtung, Juggalo Championship Wrestling. Also das werde ich zum Beispiel, nicht gucken. Ich habe jetzt auf dem Zettel 18 Shows stehen.
Es müsste ja auch eigentlich mehr sein in den letzten Jahren, weil es ja quasi noch so ein zweites Collective gibt, oder?
Ja, wobei ich da nicht weiß, also die West Coast Show und die Action Show und St. Louis Anarchy und New Texas, die sind alle auf IWTV, weil das sind ja auch alle IWTV liegen, muss man dazu sagen.
Ja, klar.
West Coast ist halt jetzt wieder auch auf YouTube, aber die waren früher auf IWTV.
Ja.
Schweiz-Teil steht, glaube ich, noch nicht fest, wo die sein werden. Die sind ja auch Teil von diesem Collective.
Also das ist halt das Schlimmste, was du machen kannst, finde ich. Als Liga halt nicht irgendwo ausgestrahlt wird an so einem, also das ist ja, könnte ja für viele Ligen quasi das wichtigste Wochenende im Jahr sein, weil halt viele Leute vielleicht in die Shows reingucken, also sowohl live als auch dann halt am TV, wo die vielleicht sonst nicht in die Liga reingucken würden.
Das ist richtig.
Und gerade dann musst du irgendwie dafür sorgen, glaube ich, dass, oder solltest du dafür sorgen, dass du halt gut accessible bist, am besten halt live irgendwo.
Und das ist auch so eine Sache, die habe ich mal in der Vergangenheit gemacht, aber die mache ich zum Beispiel auch nicht mehr. Ich gucke auch nur die Sachen, die auf den Subscribing-Services sind, die ich eh habe. Ich werde mir dafür nichts extra holen. Also das heißt, alles, was ich jetzt hier auf der Liste habe, ist entweder Triller, IWTV oder YouTube.
Ja, nee, ich auch nicht. Das reicht ja dann auch. Und,
das reicht auch, ja.
Also selbst wenn du jetzt Highspots oder so rausnimmst, dann hast du ja immer noch die Sachen, die du genannt hast. Und da hast du ja immer noch, hat man ja immer noch genug zu gucken. Also so ist es ja nicht.
Absolut.
Ne? Gut, aber wir reden jetzt natürlich erstmal über PWA. Natürlich Black Label in a Cage. Also einmal natürlich das große Main Event Cage Match stand im Vordergrund, aber auch natürlich die Colosseum Halbfinale und Finales, die auf dem Spiel standen, nicht auf dem Spiel standen, aber ausgekämpft worden sind quasi. Ja, und damit ging es auch direkt los mit dem ersten Halbfinale. Ben Braxton gegen Robbie Thorpe. Sebastian, sag doch mal gerne, wie du dieses Match fandest.
Also erstmal muss ich sagen, dass das ein gelungener Einstieg in die Show war. Und ich glaube, es war sogar mein zweitliebstes Match von der gesamten Show. Ja,
würde ich mitgehen, ja.
Ja, war auch das zweitbeste von den Turniermatches damit, aber auch das zweitbeste Match insgesamt von der Show. Fand ich durchaus spannend, weil es jetzt nicht so wirklich klar war, wer hier gewinnen würde, in meinen Augen.
Das kommt drauf an, wen du fragst. Wenn du die Leute in der ersten Reihe fragst, dann sollte klar sein, wer gewonnen hat. Die sind danach ja auch sogar abgehauen.
Ja, aber wenn ich jetzt so vorher drauf geguckt habe, ich hätte mir Ben Braxton auch als Sieger vorstellen können.
Ja, also
ich glaube, ich hätte ihn sogar eher gesehen.
Ja, also für mich war auch Ben Braxton der klare Favorit. Ich glaube, für die meisten halt der Turnierfavorit.
Ja, Turnierfavorit war für mich auch, aber in diesem Match, also hättest du mich vorher gefragt, hätte ich, glaube ich, gesagt so 60-40 oder 2/3, 1/3. Also ich hätte Thorpe jetzt auch nicht komplett abgeschrieben, aber es war schon eher eine Überraschung, aber jetzt keine riesen, mega, super Sensation, sage ich mal.
Ja, also es war jetzt nicht so der krasse Upset oder sowas, das war jetzt nicht auf jeden Fall.
Von einer kleinen Überraschung, würde ich sagen.
Ja.
Aber es war auch, die beiden haben eine gute Chemie miteinander, es ist physisch gewesen, es hat gut gepasst ineinander. Match hat eine Wertung von 6,8 bei Cage Match, finde ich. Ich habe 7 Punkte gegeben, finde ich völlig valide.
Ja, ich muss auch sagen, ich habe sehr großen Gefallen an Robbie Thorpe gefunden. Das ist genau die Art von Wrestler, die ich sehr gut finde.
Ja.
Der ist ja eigentlich auch Engländer, ne? Also das merkt man auch an seinem so diesem britischen technischen Stil, der aber halt irgendwie schon sehr, sehr lange in Australien halt lebt. Da gab es bei MCW ist ja auch einer der Top-Heels und da ist quasi immer das Teil seines Sticks halt, dass er halt halt geiler ist als die Australier, weil er halt den besseren englischen Akzent hat als die Australier. Obwohl der australische Akzent dem britischen auch sehr ähnlich ist, aber natürlich nicht 100% identisch, ne?
Ja, je nachdem, wo du auch herkommst aus Australien und je nachdem, wo du herkommst aus Großbritannien.
Ja. Da habe ich letztens so, ich weiß gar nicht, ob man den hier on air sagen darf, auch eigentlich ist ja nicht schlimm. So habe ich einen sehr guten australischen Witz gehört. Und da war, also der war auf Englisch, aber ich übersetze den jetzt einfach.
Ja.
Mann beim Bewerbungsgespräch, britischer Mann beim Bewerbungsgespräch für eine australische Firma. Ja. Und wird dann gefragt, ob er denn schon mal im Gefängnis war. Und die Antwort des britischen Mannes war, nee, aber ist das noch Voraussetzung?
Ja, weil Australien eine Gefängnisinsel war, ja.
Genau, weil es ursprünglich die Gefängnisinsel war von den Briten. Ne? Und, musste
den
ich kurz...
Den finde ich jetzt nicht schlimm, den Witz.
Nein, ist ja auch in Ordnung.
Der Witz ist eher das Problem, dass viele den wahrscheinlich gar nicht verstehen.
Ja, wahrscheinlich schon. Ich fand das Match aber auch gut. Ich würde auch zustimmen, halt beste Match von der zweiten Best Match überhaupt, also overall, und beste Turniermatch. So, das wollte ich sagen. Wir hatten auch eine gute Chemie. War schon krass. Also du hast auch richtig in der Halle gemerkt, dass es so für viele so ein richtiger Downer war, dass Ben Braxton verloren hat. Da waren auch wirklich ja in der ersten Reihe, die so Ben Braxton Banner hatten. Die sind dann wirklich aufgestanden und gegangen. Also sie haben die Show verlassen.
Das fand ich schon ein bisschen witzig.
Das fand ich auch ein bisschen witzig. Ich hab's ja in der Review gesagt zur ersten Runde, die ich mit Marcel gemacht habe. Mich würde es nicht wundern, wenn man es genauso gemacht hat, wie man es jetzt macht, dass Robbie Thorpe dann gewinnt. Einfach aus dem Grund, weil alle denken, dass Ben Braxton gewinnt.
Ja.
Wobei es halt schon krass ist. Also der war so der klare Favorit bei Ben Braxton ist so, wo eigentlich alle sagen, das wird der nächste große Star und jetzt irgendwie verliert er schon wieder. Aber es war ja auch irgendwie Teil der Storyline, weil danach kam ja dann auch Mick Moretti raus und dann ist Ben Braxton quasi auf das Angebot eingegangen von Moretti, sich ihm anzuschließen, haben Rita Stone so ein bisschen dann da stehen lassen. Ja, aber also ich fand's auch ein wirklich sehr, sehr gutes Match, haben beide gut harmoniert und Robbie Thorpe, erster Mann im Finale dann.
Richtig.
Und machen wir direkt weiter mit dem zweiten Halbfinale. Legend McIntyre gegen Scott Green. Da war eine relativ kurze Affäre, fast schon irgendwie so ein Squash, ne? Hat Scott Green dann relativ schnell gewonnen. Ich weiß gar nicht, so viel kann man dann gar nicht dazu sagen oder willst du da irgendwie näher ins Detail gehen?
Ah, auf jeden Fall eine mutige Entscheidung, das so zu booken. Weil das war auch überraschend. Du rechnest beim Turnierhalbfinale nicht, damit das nach 2,5 Minuten vorbei ist. Finde ich aber insofern gar nicht so schlecht, weil hier war die, hier war wirklich ganz eindeutig, wer da der Favorit war. Das war wirklich 90-10.
Ja, ja.
Warum soll ich dann so tun, als wäre das super spannend und alles, dann lass es halt 2,5 Minuten enden. Finde ich ehrlich gesagt gar nicht so schlecht im Ansatz.
Ja, also aus dem Aspekt macht das auch irgendwie total Sinn halt. Und man muss ja auch bedenken, ich glaube, Legend McIntyre, der ist ja kein Vollwrestler. Der ist ja, glaube ich, eigentlich irgendwie Streamer oder Internet-YouTube-Persönlichkeit oder sowas.
Die Beschreibung trifft es ganz gut, Internet-Persönlichkeit.
Genau, und der jetzt halt aber, also der Wrestler natürlich dann regelmäßiger jetzt auch schon, hat auch schon genug Matches, aber ist also der kommt nicht aus dem Wrestling, sagen wir so. Der kommt eigentlich woanders, glaube ich, her, was ja aber per se jetzt erstmal nicht schlimm ist, ne?
Er ist quasi so ein bisschen Celebrity Wrestler, nur halt in Australien statt in der WWE oder so.
Ja, genau, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Lustig aber auch, dass dann der Celebrity mal der Heel ist, finde ich auch irgendwie witzig.
Ich habe übrigens gerade nochmal geguckt, er hat 275.000 Follower auf Instagram. Das ist für einen australischen Kanal jetzt nicht so wenig.
Nee, was macht er denn so für Content? Kannst du das so auf die Schnelle gerade erkennen?
Das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, es ist ja natürlich jetzt viel Wrestling. Dann macht er teilweise so Interviews. Ist bei Formel 3 Rennen. Macht er auch Motorsport? Also er scheint auf jeden Fall eine illustre Persönlichkeit zu sein. Macht, glaube ich, Podcasts.
Okay, also, ja, so das volle Social-Media-Paket quasi.
Nobody Ask Podcast ist ein Podcast.
Okay. Ja, interessant.
Also auch relativ viel abgespielt wird. Also ja, scheint, wie du schon sagst, so eine Internetpersönlichkeit halt zu sein, die aber okay. Halt einen gewissen, ja, Hang zum Besten hat.
Das ist ja auch nicht verkehrt. Wahrscheinlich ist es dann auch jemand, der lokaler wahrscheinlich eher bekannt ist als international. Und dann ist es wahrscheinlich schon ein größeres Ding so für die Region da dann halt.
Stimmt.
Aber ja, warum auch nicht? Aber ja, Scott Green, ich glaube, das war dann auch relativ, wie du schon sagst, relativ wenig überraschend, dass das Scott Green hier gewinnt und weiterkommt. Ne? Das war dann irgendwie, ja, dann macht es auch irgendwie wieder Sinn, dass Ben Braxton verloren hat, damit du halt wenigstens so die Heel-Face-Dynamik halt im Finale hast.
Das stimmt.
Und dann passt das. Ja, da ging es weiter mit einem Tag Team Match, beziehungsweise einem 3 gegen 3 Six-Person Tag Team Match. Die North Shore Wankers treffen auf nicht Mana und Manouche, sondern Mana und Manouchey.
Also super, Mana, Name.
Ja, finde ich großartig. Also Mana und Manouche natürlich, also El Phoenician und Marley Pelletti zusammen mit Shay Cassidy. Auch wieder geile Performance-Hose mit CeeLo Greens FU rauskam quasi und bei dem FU haben sie dann immer auf die North Shore Wankers gezeigt. Das war gut gemacht, der Entrance. Der war schon cool. Also ich habe da ja sowieso ein Fable für sowas halt, ne? Also da hast du mich ja direkt mit so einem Kram, ne? Und ja, hat aber auch gut gepasst halt. Ich meine, Shay Cassidy ist ja dann auch da so eine Entertainment-lastigere Wrestlerin, würde ich jetzt einfach mal sagen.
Ja.
Und das hat mir echt gut gefallen, so der Entrance. Match war auch solide halt, habe ich jetzt nichts zu bemängeln dran. So nach den beiden Halbfinal-Matches ging das klar, was sagst du denn?
Ich fand das echt unterhaltsam, muss ich sagen. Ja. Das hatte auch genau die richtige Länge, das war 9,5 Minuten lang. Ich muss gestehen, dass ich Phoenician und Marley Pelletti irgendwie immer besser finde, jedes Mal, wo ich sie sehe.
Absolut, also da stimme ich dir 100% zu.
Vor allem, wenn man bedenkt, dass beide erst seit November 2024 überhaupt wresteln. Ende November sogar. Das heißt also, ja, die sind krass, beide, ne? Noch nicht mal anderthalb Jahre im Ring. Ich finde, dafür sieht das alles schon sehr gut aus.
Also das merkst du null. Das ist halt ein bisschen dieser, ich benutze ihn jetzt bewusst als Vergleich, weil wir ihn kennen, so ein bisschen das Jameson Chuck-Prinzip, wo ich es auch einfach nicht glauben konnte, als ich den das erste Mal live gesehen habe beim SCI, ja, wo wir waren, dass der erst anderthalb Jahre wrestelt. Also so ist das ein bisschen, also natürlich Jameson Chuck nochmal eine andere Stufe halt wrestlerisch, aber auch andere Möglichkeiten natürlich, aber also absolut, das merkst du halt null, dass die erst so kurz wrestelt, das ist schon krass.
Ich würde sag mal so, sowohl bei Jameson als auch bei anderen TWE-Leuten, wo das ähnliches finde, zum Beispiel Casey Owens ist auch so ein Fall, oder hier auch die von dir angesprochene Phoenician und Pelletti. Es spricht immer auf jeden Fall für die Trainer oder die Schulen, von denen die Leute kommen, ne?
Ja, absolut. Also 100% definitiv.
Ja. Ne, war ein schönes Match. Fand ich auch, das ist für mich so knappe 7 Punkte, habe ich auch so 7, hat so 6,22, finde ich vielleicht sogar einen halben Punkt zu niedrig oder so, weil das hat echt Spaß gemacht.
Ja, absolut. Was dann zumindest mir nicht so sehr Spaß gemacht hat, aber ist auch ein bisschen dem Match-Type geschuldet, war dann das nächste Match. Und zwar war das eine Battle Royal. Und der Sieger kriegt den Nummer 30-Spot dann im PWA Rumble. Also quasi eine Battle Royal für eine zukünftige Battle Royal. oder wie es hier steht, 10 Men Over the Top Rope Challenge. Wir gehen sie einfach mal kurz durch. Das waren Carter Deems, Cosmo Cooper, der spätere Sieger AC Brownie, Frankie B, Kai Drake, Michael Spencer, Rita Stone, Skaterboy Pigeon und Xander Sullivan. Ja, war jetzt auch für eine Battle Royale mit 5 Minuten relativ kurz, wobei sie mir schon ein bisschen länger vorkam tatsächlich. Aber auch gerade hier am Anfang war dann, oder so im Mittelteil waren die Eliminations dann relativ schnell hintereinander. Ja, relativ unspektakulär, würde ich sagen, außer der Schlussphase, wo man es nochmal ein bisschen spannend gemacht hat mit EC Brownie und Rita Stone, wo man gedacht hat, oh, schafft es Rita Stone jetzt vielleicht doch den großen EC Brownie zu eliminieren? Hat sie dann leider am Ende doch nicht geschafft. Und dann am Ende war nochmal lustig mit Frankie B, die dann nur unterm untersten Ring sah und dann quasi unterm Ring sich versteckt hat, nochmal rauskam, aber dann auch rausgeworfen wurde. So quasi wie damals bei Santino gegen Alberto Del Rio. Ja, aber für mich jetzt nichts Besonderes oder sonst außer der kleinen Schlussphase jetzt nichts, was krass hängen geblieben ist. Wie siehst du es denn?
Ich würde mich da anschließen. Ich fand es ganz witzig. Auch mit der Schlussphase war es solide für das, was es war. Und es hat bei Catridge 5,12 Punkte, das finde ich völlig in Ordnung. Ich muss auch sagen, grundsätzlich, ich kann sogar teilweise mit kürzeren, so klassischen Battle Royals mehr anfangen als mit den langen Rumbles.
Ja, ja.
Weil es halt sich nicht so zieht. Auf der anderen Seite wirkt es dann auch immer ein bisschen gehetzt, ja, aber auch auf der Position, das fand ich für das, was es war, völlig solide. Es war definitiv, also es gibt zwei Matches, die abgefallen sind, da war das hier bei. Aber fand ich, also wenn das das Schlechteste ist, dann ist das nicht so ein verkehrtes Zeichen für die Show.
Ja, also absolut, dem würde ich auch zustimmen. Ja, war dann auch okay. Also ich meine, so dann mitten auf der Karte ist das okay und so als Spot dann halt für der Sieger kriegt die 30 im Rumble, ist okay. Kann man das mal machen. Finde ich das dann auch okay. Dann hatten wir das PW Heavyweight Title Match, was sehr schlecht hier irgendwie bei Cagematch wegkommt.
Da müssen wir jetzt wirklich mal drüber reden, weil das verstehe ich nicht so wirklich.
Genau, also es hat hier eine Cagematch-Wertung von 3,78, also nicht mal 4 Punkte bei 8 Votes. Das finde ich schon sehr wenig, kann ich mir auch gar nicht so erklären, aber du kannst gerne mal anfangen, wie du das Match denn fandest.
Also erstmal muss man dazu sagen, bei diesen 3,78 sind schon die Wertung von mir, ich habe 5 Punkte gegeben, und die von Marcel, der hat 7 Punkte gegeben dabei, da sind 3 Zweierwertungen und 2 Dreierwertungen bei.
Ja, das finde also, ich schon krass.
Ja, Liebe, ich weiß nicht warum, weil nee, ja, das war für ein Title-Match unspektakulär. Das war halt, du hast gemerkt, das ist nicht sonderlich relevant hier auf dieser Card, weil wir da halt wirklich zwei wichtigere Matches einfach hatten mit dem Colosseum-Finale und vor allem mit dem Steel Cage-Match. So, wenn ich sage unauffällig, fand ich das aber auch unauffällig in die andere Richtung. Also da ist mir jetzt nichts aufgefallen, was großartig vergeigt gewesen wäre oder so. Das war halt eine relativ unaufgeregte Übergangstitelverteidigung. Wie gesagt, ich habe dem Match 5 Punkte gegeben, ich fand es solide. Ich fand das und das Match davor waren schon die schwächsten Matches, aber jetzt beides auch keine Lowlights. Und warum man da jetzt 2 oder 3 Punkte gibt, erschließt sich mir jetzt nicht so wirklich.
Ja, kann ich ja auch irgendwie nicht nachvollziehen, weil ich fand das auch gar nicht so schlecht. Also so 6 Punkte, die du jetzt sagst.
5 hatte ich gesagt.
Ja, also zwischen 5 und 6 ist das sicherlich valide. Ich finde, es hatte schon einen guten Spannungsaufbau, auch ein gutes Hin und Her. Also klar, du hast natürlich jetzt, also die Glaubwürdigkeit war jetzt nicht so da, dass hier Aaron Jake den Titel gewinnt. Das klar, aber dafür war es ja jetzt auch eigentlich nicht da halt. Also das war ja so eine kleine Übergangsstoryline quasi, sag ich mal, für diese Finalshow, weil damit du halt quasi ein Heavyweight-Title-Match auf der Karte hast, weil der Heavyweight-Title steht bei dieser Show halt nicht im Vordergrund. Das ist auch das drittletzte Match, weil das Kolosseum-Finale steht, ist hier halt noch wichtiger, logischerweise, weil es das Kolosseum-Finale ist und dass der Main-Event halt auch aus offensichtlichen Gründen ist halt wichtiger und deswegen ist das hier für mich so eine kleine Übergangstitelverteidigung gewesen, so habe ich es halt auch genommen und ja, da fand ich das absolut in Ordnung. Ich mag diesen neuen Charakter in die Richtung, mit der man Aaron Jake so ein bisschen geht.
Finde ich auch gut.
Und ja, wie gesagt, das glaubt ja, hat jetzt ja auch keiner geglaubt, dass Fudge den Titel wieder verliert, der hat ihn ja jetzt erst vor kurzem gewonnen, von daher ist das ja auch fein. Also ich habe da im Prinzip, also wie du schon sagst, es ist halt nicht aufgefallen, aber weder ins Positive noch ins Negative halt. Ne? Also genau. Und aber wenn es halt nicht negativ auffällt, ja, dann kannst du halt schon keine 3 Punkte geben, finde ich.
Nee, finde ich auch nicht.
Also da, weil dann ist es genauso, wie du sagst, dann sind es halt 5 Punkte. Dann ist es halt genau irgendwie in der Mitte halt. Ne, es fällt nicht nach oben positiv ab, es fällt nicht nach unten negativ ab. Es ist halt dann irgendwo in der Mitte, also keine Ahnung. Schulnoten dann 3 oder 3 minus oder was es dann ist, keine Ahnung.
Oh ja, 3 minus würde ich sagen, ja.
Ja, aber das ist ja nicht schlecht per se halt, ne? Also.
Nee.
Also 3 Punkte sind ja dann schon eher 4 Minus, keine Ahnung, oder 4.
Ich kann mir halt nur vorstellen, dass Leute da vielleicht mit falschen Erwartungen reingegangen sind.
Also ja, das anders, kann natürlich. Kann
dass
das
sie sein. Sagen, oh, für ein Title-Match hat das underdelivered oder hat mich das enttäuscht. Ja, okay, aber wenn du auf die Card guckst und guckst, wer dann der Gegner ist, dann hättest du das vorher erwarten können. Und selbst wenn dich das für ein Title-Match enttäuscht, ja, aber du vielleicht als Erwartung 7-8-Punkte-Match hattest, nur weil dich das enttäuscht, ist das nicht gleich 2-3 Punkte, dann ist es vielleicht 5 oder so, ne?
Ja,
deswegen, eben. Deswegen finde ich ein bisschen überzogen.
Ja, absolut. So, dann sind wir auch schon beim Co-Main-Event angekommen. Das war nämlich dann das Colosseum-Final-Match. Robbie Thorpe, der sich gegen Ben Braxton vorher durchgesetzt hat, und Scott Green, der sich gegen Legend McIntyre durchgesetzt hat. Beide dann hier im Finale um das Colosseum-Schwert. Ich glaube, King Cobra hieß es diesmal, war es, ne?
Ich glaube, ja.
King Cobra. Sonst war es immer mit Farben und sowas halt, aber jetzt diesmal ist es dann nur die King Cobra. Finde ich auch mal ganz cool, dass du da jedes Mal quasi so ein neues Schwert haben, was dann auch einen eigenen Namen hat. So ist so, macht so ein bisschen einzigartig, als nur hier ist Trophäe XY.
Eigentlich hätte ich einen Witz rausmachen müssen, einfach nur für den Gag irgendwo auf die Karte Paul Walter Hauser packen müssen.
Stimmt. Das wär so lustig, das stimmt. Sebastian, sag doch mal gerne, wie du das Match fandest.
Ja, also ich fand's nicht ganz so gut wie den Opener, aber vergleichbar vom Niveau
ja.
her. Also ich war auch für mich so ein 7-Punkte-Match. Ich find's generell auch immer gut. Ein Finale muss nicht ewig dauern. Liebe Grüße gehen raus an WWR+. Sie hat am Wochenende nicht ganz so verstanden haben. Ein Turnierfinale kann auch gut sein, wenn es vielleicht um die 10 Minuten geht. Das ging nicht mal 9 Minuten und das war super, fand ich. Das war genau richtig gewählt. Auch das war spannend. Ich finde das auch eigentlich ganz interessant, dass man dann Robbie Thorpe quasi den Upset gibt, aber er da trotzdem nicht gewinnt am Ende.
Ja, stimmt.
Fand ich ja ganz clever gemacht, vor allen Dingen, weil die Leute dann, nachdem sie ja super also es war auch von der Psychologie her clever gemacht. Weil die Leute waren ja eh schon total gegen Robbie Thorpe. Und sie waren noch mehr gegen ihn, weil er dann Braxton besiegt hat und die Leute waren schon hinter Scott Green und sie waren noch mehr hinter ihm, weil er dann auch noch Thorpe als Gegner hatte. Also das hat sich gegenseitig ganz gut hochgeschaukelt.
hat man ganz gut gemacht, da hast du absolut recht. Das hat dann auch für eine gute Heel-Face-Dynamik dann so ein bisschen gesorgt. Auch wie du schon sagst, das Pacing fand ich auch echt gut, ne? Also jetzt nicht zu lang halten, ne? Also, aber die haben, also es war halt keine 10 Minuten, aber es hat sich jetzt trotzdem nicht so angefühlt, als hätte irgendwas gefehlt.
Nö, das hängt auch damit zusammen, dass die das nicht groß mit Aufbau und so gewrestelt haben. Da waren jetzt auch keine Stücke drin, wo man sagen könnte, ey, da hätte man was abschneiden können, sondern die haben einfach sofort und gib ihm, ne?
Ja, genau.
Und das dann halt knapp 9 Minuten durchgeht, das heißt, die haben da relativ viel reingepackt. Und ja, deswegen war das ein ziemlich gutes Finale. Du musst dich natürlich, also, das wollte ich gerade schon ansprechen, aber ich habe mir gedacht, dass vielleicht nach dem Finale sinnvoller ist, anzusprechen. Man hat ja das Kolosseum ein bisschen umstrukturiert.
Ja.
Es gab ja auch schon Jahre, da hatten wir das quasi als eigene Shows, dann so als 2-Tages-Event und so. Und natürlich hast du da gemerkt, dass das alles ein Stück weit größer dargestellt war und die Matches vielleicht auch, ich meine, du hattest das 6-Taber Junior und so mit dem Teilnehmerfeld, ne?
Ja.
Du kannst natürlich nicht damit vergleichen. Wenn du es damit vergleichst, sagst du ja, ne, das fällt natürlich ab. Aber im Kontext dieses Formats hat es dann schon ganz gut funktioniert, wie ich finde.
Ich
finde es auch durchaus verständlich, dass man das jetzt vielleicht so ein bisschen über mehrere Shows aufteilt.
Ja.
Deswegen, ja, ich kann damit ganz gut leben und das muss man nur immer so ein bisschen im Hinterkopf halten, dass man da vielleicht nicht so Äpfel und Birnen vergleicht.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde, also ich bin ja zum Beispiel auch nicht so der große Fan von Turniere irgendwie an einem Tag abzuhalten, also so ein Tagesturnier, wo dann man irgendwie dann 3 Matches irgendwie hat, wenn du ins Finale kommst.
Ja.
So, also da, ich bin lieber dann so irgendwie entweder das Karat-Ding, du machst halt irgendwie 3 Tage Turnier, oder was ja eigentlich mittlerweile im Indie-Wrestling abseits von der WXW ja eigentlich eher die Regel ist, sind ja 2 Tage.
Ja, also beim Hosso, ist beim SCI so, ja.
Genau, das ist so eher das Standardformat mittlerweile für Turniere, denke ich. Also außer du hast so in Japan halt diese Round Robin, aber für so Single Elimination halt, ne? Also Round Robin an einem Tag wird halt ein bisschen schwierig, ne? Außer du machst halt so ein Festival wie die WXW an einem Wochenende, dann geht's natürlich auch in kleinerer Form. Aber dann da bin ich nicht so der Fan von und dann finde ich es eigentlich auch ganz okay, wenn man es dann halt in 2 in zwei Shows dann halt aufteilt. Und ich finde es auch eigentlich, ne, also, ne, es gibt keinen von uns hier, der ein größerer Zack Sabre-Fan ist als ich, aber es war dann auch irgendwie schon so ein bisschen akklimatisch, wenn du jemand hast wie Zack, der das Ding halt gewinnt und ist dann danach nie wieder bei PWA gesehen oder sowas, ja, halt, weißt du? Also klar, für die Historie, für das Turnier ist es natürlich geil, wenn da drin steht, Zack Sabre Jr., einer der besten Wrestler der Welt, der kurz davor und kurz danach noch den IWGP World Title gehalten hat, ne? Ja, zweiter Foreigner ever, der das G1 gewonnen hat und sowas halt. Wenn das dann jemand ist, der dann halt in deiner Turnierhistorie drinsteht, ist das natürlich super. Aber so overall hast du halt natürlich nicht so viel davon. Und dann finde ich es eigentlich ganz besser, wenn du, also hier hat man ja so ein bisschen gesagt, na, wir geben das eher noch so ein bisschen kleineren Leuten. Also nicht nur kleineren Leuten, weil natürlich auch Leute drin waren wie Scott Green und Ben Braxton, die halt schon over sind, aber kleiner im Sinne von, die sind A, noch nicht ganz so lange dabei und B, das sind noch nicht so diese kompletten Topstars, wie das dann halt zum Beispiel im Vorjahr war, wo Jessica Troy und Charlie Evans und sowas drin waren. Wenn du verstehst, wie ich es meine.
Ja, ich verstehe. Dass man das Turnier so ein bisschen nutzt, um Leute, ich sag jetzt mal, in die nächste Phase auch ein Stück weit zu befördern.
Ja, so auch so ein bisschen zu elevaten halt quasi.
Genau.
Und dann finde ich das vielleicht sogar als Turnier vielleicht sogar angenehmer oder besser, wenn man das so macht. Ne? Ich meine, jetzt hast du ja auch jemanden mit Scott Green, der halt gewonnen hat, der natürlich krass over ist, aber denen das halt helfen kann, jetzt nochmal so ein bisschen höheres werden, vielleicht so in Richtung dann nochmal so einen kleinen Main-Event-Run vielleicht zu haben. Wobei ich hier eher von ausgehe tatsächlich, dass wenn er ein Titelmatch kriegt, dass es eher um den Soul-Off-Title gehen wird, weil den ja sein Tag-Team-Partner hält. Also, dass man dann halt Tag-Team-Partner gegen Tag-Team-Partner so ein bisschen
die organischere Geschichte, ne?
Ja, du kannst ja auch erzählen, es muss ja auch nicht immer irgendwie daraus aus dem Turniersieg eine Blutfehde entstehen, aber es kann ja auch einfach dann auf so einer Basis sein, ja, guck mal hier, du bist Champion, ich habe das Turnier gewonnen, jetzt machen wir halt einen fairen Kampf drum oder sowas. Das kann man ja durchaus so ganz gut erzählen. Also klar, du könntest es mit Fudge als Face-Champion auch erzählen, aber es liegt halt irgendwie näher auf der Hand, wenn du es dann halt so machst, die beiden Drops-Outs irgendwie gegeneinander. Wenn man ja auch bedenkt, das Match ist ja noch nicht angekündigt dafür, aber die nächste Show heißt ja auch Dropped-Out, ne? Also,
ja, ich weiß.
Ne, also dann bietet sich das ja irgendwie, also es liegt ja auf der Hand, also man muss es ja nur, man muss quasi den Elfmeter nur verballern, ne?
Man muss auch sagen, ich finde bei PWA ist der Abstand zwischen dem Haupttitel und dem Secondary-Title nicht so groß wie in anderen Ligen.
Absolut
also,
nicht.
Also ich denke, in anderen Ligen würden wir uns wahrscheinlich auch dann so mit der Frage beschäftigen, ja, ist das dann nicht irgendwie eine Delegitimation oder macht das nicht irgendwie diesen Turniersieg kleiner, wenn das quasi nicht auf den Main-Title anwendet? Den Impuls habe ich hier tatsächlich nicht.
Nee, aber wenn du dir auch halt mal diesen Soul-Off-Title anguckst, ne, ich meine, Robbie Eagles hat dem so ein bisschen Kredibilität halt gegeben, ja. Also, ich meine, das Ding heißt ja auch nicht umsonst Soul of PWA halt, ne? Also das ist so quasi für die Leute, die so ein bisschen den Kern der Liga halt und sowas bilden, auch ja was ein Tuckman absolut vertritt als Champion, wie ich finde, und, na, also wenn das irgendwann mal ist, dass die Titel vielleicht auf einer ähnlichen Ebene sind oder dann auch mal vielleicht der Soul-Off-Title mal vor dem Heavyweight-Title in irgendwelchen Shows Headline, dann ist das nichts, wo ich sagen würde, dass das nicht passen würde. Dann finde ich, fügt sich das auch gar nicht auch so irgendwie ein.
Ich finde, das ist auch weniger ein Secondary-Title, das ist mehr so ein 1B-Titel. Weißt du, das sind ja, nicht so.
Absolut.
Das sind nicht so. Oder man könnte auch anders sagen, das ist jetzt nicht so erste Liga und zweite Liga im Fußball, sondern es ist eher so, beide spielen in der ersten Liga und der Soul of PWA-Title ist Europa League und der Heavyweight-Title ist der Champions League, so.
Ja, zum Beispiel. Aber du kannst ja auch mal, ne, je nachdem, wer das Ding hält, kannst du ja vielleicht auch mal als ein Europa League-Club dann es vielleicht mal ein Jahr in die Champions League schaffen oder so.
Oder kannst du den Champions League-Teilnehmer auch mal besiegen, so.
Oder so, sowas genau. Halt. Ja, ja. Genau, sowas halt. Ne? Also, ja, ist ein sehr guter Vergleich auf jeden Fall. Es ist so ein bisschen, ich mag immer, also mein Lieblingsvergleich ist dabei immer von New Japan, so der IC-Title damals, der war auch nicht so. Klar, der Secondary-Title, das war auch so ein bisschen der 1B-Title irgendwie, eine Zeit lang zumindest.
Das ist richtig.
Aber gut, kommen wir doch zu dem Match, was wir alle sehen wollten. Also natürlich den Rest wollten wir auch sehen, aber der Hauptkampf, das wichtigste Match der Show, wenn man so will. Das große Steel Cage-Match, das namensgebende Match der Show. Quasi, es wird ein Punkt unter diese Rivalität gesetzt, vor allem, weil die beiden danach auch zusammen nach Australien geflogen sind. Nicht Australien,
sie geflogen sind, England.
Natürlich. genau, nach England natürlich. 30 Stunden in den Flieger. Undercover Jessica Troy. Nee, aber Genau, quasi das Ende der großen Rivalität Jessica Troy gegen Chefs. Ja, Sebastian, hau doch mal raus. Was sind so deine Gedanken zu diesem Match?
Also erstmal finde ich es wahnsinnig. Ich wäre irgendwie gerne dabei gewesen. Stell dir mal vor, du haust dir gegenseitig wirklich aufs Derbste auf die Fresse und dann reist du danach zusammen über 30 Stunden. Das ist schon wild. Das zeigt aber auch die Beziehung von den beiden ganz gut, finde ich. ich glaube, es wäre vielleicht ein bisschen böse, das hier als One-Match-Show zu bezeichnen, aber du hattest schon das Match, was hier ganz klar der Fokuspunkt war. Und das hat halt abgeliefert in meinen Augen. Ich muss auch vorweg sagen, absolut, ich finde die Bewertung zu niedrig. Also ich finde 7,07 ist einen Punkt zu wenig. Ich habe dem Match 8 Punkte gegeben, weil die hatten auch schon noch bessere Matches, die dann wirklich sehr gut waren, aber auch das hier war wirklich gut, hatte eine gute Intensität. Auch hier wieder möchte ich PWA loben, dass sie dann auch nicht hingehen und sagen, das muss jetzt Forced Epicness, 35 Minuten mit 18.000 Nearfalls und nochmal dramatisches Augenrollen und so sein, sondern es ist einfach ein gutes, intensives 15-Minuten-Match. Und das, finde ich, haben sie hier sehr gut gemacht. Und für mich hat es das gehalten, was ich mir versprochen habe. Hat jetzt nicht overperformed, hat aber auch nicht enttäuscht. Und insofern ist das Match für mich auch der Grund gewesen zu sagen, weil die Show ist ja so genau in der Mitte. Es gibt eine 6,5er-Wertung aktuell bei Cage Match, 3-6er-Wertung, 4-7er-Wertung. Und für mich ist das Match, wo ich ganz klar sage, okay, mit dem Ende ist das dann für mich eine 7er-Show.
Ja, auf jeden Fall.
Du hattest zwar die Mittelphase, die so solide war, aber mit dem Abschluss kann ich dann nicht unter 7 Punkte gehen.
Ja, absolut. Also ich fand es auch, also auch klar, Match of the Night dann halten, aber das war ja auch ein bisschen mit Ansage, weil es war ja auch irgendwie das titelgebende Match dann halt oder das showgebende Match halt, ne? Ich fand's auch gut, es war halt intensiv, wie halt auch schon alle anderen von den Matches. Ob es das Beste von denen war, weiß ich nicht. Würde ich, glaube ich, sogar sagen, nee, auf gar keinen Fall. Nee, stimmt, klar, das Colosseum-Match war auf jeden Fall besser. Und das, ich glaube, das Last Western Standing war auch besser. Aber gut, das waren halt auch 9er-Matches. Ich glaube, dem Colosseum-Match habe ich sogar 10 Punkte gegeben. Die waren nochmal ein Tick besser.
Dem Colosseum-Match habe ich, glaube ich, 9 gegeben. Ich weiß aber, dass ich das in meiner Jahresliste drin hatte für 24.
Das hatte ich auch in meiner Jahresliste drin, genau.
Und dem anderen hatte ich 8 Punkte gegeben. Ich habe dem hier auch 8 Punkte gegeben. Würde trotzdem sagen, wenn ich die nebeneinander stelle, war das, also ich meine jetzt das vom letzten Jahr, von Chefs vs. Troy, das Match. Das fand ich im Vergleich zu dem hier trotzdem einen Tick besser. Aber einen Tick,
ja,
nicht viel.
Ja, auf jeden Fall. Aber ja, dann war es auch nur das Catch-Match in Anführungszeichen das schwächste Match von denen war. Es war immer noch richtig gut.
Wenn du halt 3 Matches hast, wovon du 1 mit 9 Punkten und 2 mit 8 Punkten bist, dann das eine mit 8 Punkten das schwächste Match. Ne? Das ist dann
aber wenn wir hier davon reden, dass ein 8-Punkte-Match das schwächste Match von denen war, dann ist das auch in Ordnung, ne? Also,
das stimmt.
Hat mir aber auch gut gefallen.
Die beiden hatten sogar ein Match, das habe ich auch bewertet. Und ich habe dann noch überlegt, ja, richtig. Bei der ersten PWA-Show, die ich gesehen habe, das war It Started Out with a Kiss 2021.
Ja, natürlich.
Da hatten die auch ein Match, das war die Snow DQ-Match, das hatte ich völlig vergessen.
Das war doch um den PWWA-Titel, um den Women's Title noch, der dann kurz später abgeschafft worden ist. Stimmt.
Da sieht man mal, um auch ein bisschen den Bogen zu schließen und wieder hin zu dem Match zurückzukommen, was die beiden auch für eine Historie einfach miteinander haben. Und das hat man auch, das merkt man immer in allen Matches von den beiden, das hat man auch hier wieder.
Absolut, absolut. Also stimme ich dir auch zu. Und von daher schließt das auch eine super Serie, eine super Fehde ab.
Ich sag jetzt mal was Gewagtes. Ich finde Jessica Troy gegen Chefs ist die australische Frauenversion von Flair gegen Steamboat. Das ist quasi das Flair gegen Steamboat von PWA. Halt mit Frauen.
Absolut, also man kann es definitiv so sehen halt, ne, weil
wenn wir es vielleicht nicht ganz so groß greifen wollen, ne, wo auch immer dieser Flair-Steamboat-Vergleich gemacht wird, deswegen passt das vielleicht ganz gut, Ilja gegen Walter bei WXW.
Ilja gegen Walter, oder was ich jetzt auch als Vergleich hatte, der auch passt, finde ich, ist es so ein bisschen das Dean Generico.
Ja. Also gerade wenn man auch die Beziehung von Dean und Generico sieht, und die Beziehung von Troy und Evans ist die sehr ähnlich.
Ja, genau. dann nochmal super Ende für die Serie. Also ich gehe mal davon aus, dass es dann jetzt vorbei ist. Das bietet sich ja dann an, als sowas halt. Und was soll denn danach noch kommen halt, ne? Also von daher passt es dann, glaube ich, schon. Exploding Barbara. Ja, genau. Das hatten sie so, also kein Exploding Barbara. Ich habe nur gesehen, es gibt so eine Liga in auch in Australien. Das war jetzt vor einer Woche oder vor zwei hatten sie das. Die heißt New Noise Underground. Die sind auch in New South Wales. Und da hatten die beiden auch ein Match gegeneinander. Im Main Event der Show. Das war nur die Q-Match. Und ich glaube, das sind, das war so eine No-Ring-Show, war das.
Ha, okay.
Aber da ist man da natürlich nicht so, also da ist natürlich
dieses Fetisch vorbei. Das ist dieses, das habe ich sogar schon mal gesehen, das ist dieses Logo, was so aussieht wie gesprayt, so pink, oder,
ja, genau, ja, so, so lila, ja, pink.
Das, genau, das, ich finde immer, das sieht aus wie so ein Sprühzug an so einer Autobahnbrücke oder so, weißt du, die man so sprayt.
Ja, genau. Aber also anscheinend war das die erste Show jetzt von dir, das ist zumindest die einzige Show, die hier bei Cage Match drin steht.
Ja.
Verrückt, okay, scheint relativ. Ja, gut, nee, ist ja auch egal. Ich wollte nur eigentlich darauf damit sagen, dass die da halt auch ein Match hatten. Das hatte ich irgendwie auf Social Media so ein paar Clips gesehen. Also, aber man muss es ja auch so sehen, ne? Das sind ja schon zwei der besten Wrestlerinnen Australiens, ne? Und ich finde, die werden auch schon, wenn du so über die Welt, über die weltweite Landkarte guckst, dann sind die schon sehr underrated, wie ich finde. Gerade Charlie Evans finde ich einfach super, super divers. Also divers im Sinne von stilistisch.
Die ist sehr versatil, sagt man ja auch. Also die ist sehr, ich sag jetzt mal, in verschiedenen Facetten auch einsetzbar und kann irgendwie alle Aspekte des Wrestlings, ob ja, das jetzt technisches Wrestling ist, Hardcore, Powerhouse, ja.
Absolut, absolut. Also die, die wird das, also natürlich, da haben wir auch schon oft drüber geredet, ist natürlich ein bisschen auch Australien die Isolation und sowas halt, ne?
Auf jeden Fall.
Bei Jessica Troy ist es ja fast noch schlimmer. Ich weiß, die Geschichte habe ich auch schon tausendmal erzählt, aber das ist so ein gutes Beispiel dafür. Das war vor ein paar Jahren, da war sie am WrestleMania-Wochenende und da hatte sie noch geschrieben, ja, ich bin hier offen für Bookings und dann hatte die da, glaube ich, irgendwie zwei Bookings oder sowas und eins davon war dann noch bei Circle Six oder sowas.
Ich glaube, das war sogar diese berühmt-berüchtigte Show, ne?
Ja, genau die war's.
War das die erste Show von den Circle Six Shows, wo da irgendwie neun Leute um diese regendurchsiffte Plane und wo dann der Burlesque-Clown kam und so?
Ja, genau. Wo sie dann am Ende, da hatten sie auch irgendwie, am Mania-Wochenende hatten sie da irgendwie selber alleine 10 Shows oder sowas halt. Die haben sie dann irgendwie in so einem Riesenfile, der irgendwie 7 Stunden oder sowas ging, dann halt hochgeladen auf YouTube.
Aber ich glaub, bei der Show war nicht mal Jessica Troy. Ich glaube, bei der Show war...
Da waren die anderen Australien, ne? Mick Moretti und Cherry Stevens und so.
War nicht Jimmy Townsend? Ich meine, Jimmy Townsend war da auch.
Ja, das kann auch sein.
Und in dem das erste Match war, glaube ich, einer von den Australiern, ich glaube, Townsend gegen Delightful Dan, the Goddamn Candyman. Ich glaube, das war der Opener.
Natürlich.
Das war Mick Moretti gegen Delightful Dan, the Goddamn Candyman.
Ja, das passt ja sogar irgendwie wieder.
Das war der eine und in dem Rumble-Match war Jimmy Townsend und Sherry Stevens.
Ja, klar.
Genau.
Okay,
das war das.
Aber das unterstreicht ja nun noch mehr das, was ich gerade meinte. Also nicht mal für Circle Six wurde sie gebucht. Also das hat mir so leid getan.
Nicht mal für Knucklehead.
Ja, ne, also das hat mir halt so leid getan. Irgendwie, die ist dann halt da und hat die halt keine Bookings und das ist halt so eine gute Wrestlerin einfach. Und ich meine, wir haben über die Eve-Show gesprochen, Wrestle Queenum. Das war halt ihr Europa-Debüt, das wäre ihr erstes Match, dass Jessica Troy in Europa hat. Ne? Also das ist schon irgendwie krass, ne? Also, das tut mir immer super leid. Ich meine, Charlie Evans hat da natürlich schon ein paar mehr Opportunities gekriegt, die hat ja auch eine Zeit lang mal im UK gelebt, war auch schon ein paar Mal in den USA bei GCW und sowas halt, ne? Aber ist auch immer noch so ein bisschen unter dem Radar halt, ne? Das finde ich immer sehr, sehr schade, weil das fantastische Wrestlerinnen einfach sind. Und hoffe, dass da in der Zukunft der kommt. Aber vielleicht ist es auch Australien im Moment auch so ein bisschen so ein Auge. Ich meine, Lena Cross hat es ja auch geschafft.
Richtig.
Vielleicht kommt da dann noch irgendwann der nächste Schritt. Würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Aber
ich muss ja sowieso sagen, was Frauenwrestling angeht, ne? Auch Harley Cameron, Rhea Ripley natürlich. Ich weiß gar nicht, wie sie jetzt bei der WWE heißt, die frühere Delta. Wie heißt sie nochmal jetzt bei WWE?
Zarya.
Genau. Da gibt es ja einige gute Beispiele in den letzten Jahren.
Ja, absolut.
Toni Storm ist Australierin, Neuseeländerin, die viel in England gewohnt hat, aber die kommt auch aus dem Bereich. Ne?
Genau, die kommt, also die ist in Neuseeland, glaube ich, geboren, aber die Eltern kommen aus Australien. Genau. Ich glaube, sie ist auch in Australien aufgewachsen.
Genau so.
Also basically ist sie halt auch Australierin.
Genau.
Ja, nee, stimmt, da gibt's auf jeden Fall eine Menge. Auch gerade, du hast absolut recht, gerade was die Frauen angeht, ist da Australien eigentlich mit großen Namen vorne mit dabei. Auch die Iconicsten, auch wenn ich die jetzt als Wrestlerin nicht mag, aber die waren ja auch immer groß und over halt und sowas halt, das muss man ja auch mal sagen, ne?
Auf jeden Fall.
Sowas halt und ja, geben wir nochmal einen kleinen Ausblick, was denn so als nächstes bei PWA ansteht, bevor wir das hier einmal schließen. Also, hab's eben ja schon erwähnt, die nächste Show ist dann am 29.05. Das ist die Show Dropped Out. Bis Stand jetzt ist da noch kein Match für angekündigt. Ich gehe mal, wie gesagt, davon aus, dass wir dann wirklich das Aufeinandertreffen der beiden Dropouts halt sehen, um den Soul of Title.
Vermute auch.
Das könnte ich mir vorstellen. Und dann ist nur noch eine andere Show gescheduled, aber manche, die werden ja auch oft dann erst während den Shows, werden ja dann die nächsten Shows quasi angekündigt. Und zwar ist dann am 4.7. ist das King of the Metro wieder, halt wieder im Metro Theater. Also der große Rumble steht dann wieder vor der Tür. Ja, und das ist das quasi so bei PWA. Genau. So Richtung Mania-Wochenende werdet ihr dann natürlich auch wieder eine Menge von uns hören. Dann geht's bald wieder hier halt rund. Und ja, einfach mal schauen, was wir sonst noch so im Petto haben, würde ich sagen.
Genau.
Und dann sage ich, ja, danke Sebastian für deine Zeit heute.
Danke auch an dich, dass wir hier wieder über PWA reden konnten.
Genau, weil es war mir wichtig, auch wenn es jetzt ein bisschen her ist schon, aber dass wir auf jeden Fall noch drüber reden, weil es war ja schon eine wichtige Show, gerade auch mit dem Main Event und Kolosseum-Finale. Und PWA hat ja auch nicht so viele Shows und dann wäre es immer irgendwie blöd, wenn man sie ganz auslassen würde, finde ich.
Zumal das Spoiler-Risiko ja auch nicht so groß ist, deswegen ist es auch nicht schlimm, wenn man ein bisschen länger braucht.
Eben, absolut. Und von daher, genau, das war PWA Black Label in a Cage, Kolosseum-Finale, großes Cage-Match. Und ich würde sagen, wir hören uns dann das nächste Mal wieder hier im Catch Club. Macht's gut und bis dahin.
Tschüss.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.